Wir haben vor uns mit Matthias Black schon mal so ein bisschen darüber gesprochen, was ist eigentlich diese Stadtteilkonferenz? Vielleicht aber von dir auch nochmal wirklich so ganz persönlich, welchen Vorteil siehst du denn in so einer Zusammenkunft, ich sag mal von so viel, jetzt ist es tatsächlich ja noch so, vielleicht ändert sich das aber hauptamtlichen Akteuren, die alle irgendwie Sprecher sind, diverser Meinungen und Bürger eben hier oder Menschen, die im Stadtteil leben. Wo siehst du sozusagen die Aufgabe und vielleicht auch die Chance von so einer Stadtteilkonferenz?
Also als ich vor 3 Jahren, also ein bisschen was über 3 Jahren hier in den Stadtteil gekommen bin, war die Stadtteilkonferenz, also so aktiver Zusammenschluss ganz verschiedener Akteure, für mich ein großes Glück, weil man auf, sag ich mal, einen Punkt die Akteure des Stadtteils trifft, hört, was die machen und im nächsten Schritt gemeinsam überlegen kann, was man umsetzen möchte.
Also es ist schon so ein Austauschgremium über die eigene Arbeit und aber auch über Themen, die, das wäre auch meine Frage mal auch an dich persönlich, also trägst du zum Beispiel da eben auch Themen mit rein, die dir in deiner Arbeit begegnen, die du mitbekommst, einfach wichtig sind für Menschen, die hier leben?
Genau, das sollte es sein. Also, dass man dort einfach mal darüber berichtet, was, welche Themen man selber hat. Ideen, die einem im Kopf herumschwirren. Also, das ist für mich eine gute Plattform, um zu sagen, ja, diese Idee habe ich. Und gibt es jemanden, der das ähnlich sieht und vielleicht im nächsten Schritt sogar einfach diese Idee mit unterstützt und weiter bereichert?
Okay. Und jetzt machen wir es wirklich auch mal konkret. Was ist eigentlich da bei der Stadtteilkonferenz durch die Stadtteilkonferenz konkret vor allen Dingen im letzten Jahr passiert? Kannst du ein bisschen was erzählen, so in Formaten oder ähnliches?
Naja, ich sag mal so, die Stadtteilkonferenz, das ist ja jetzt erstmal eine unbestimmte Menge, also damit kann man ja jetzt erstmal noch nicht so viel anfangen. Also Stadtteilkonferenz sind verschiedenste Träger des Erfurter Südostens, also von im Bereich Kinder-Jugendarbeit, Streetwork, Family Club, ich vergesse jetzt hundertprozentig jemanden.
Ganz viele sind da.
Ganz viele, aber auch der Melchendorfer Markt, das Center Management, also auch Wirtschaft, Politik.
Wohnungsbaugenossenschaften.
Im Endeffekt ganz verschiedenste Institutionen, Unternehmen. Und im ersten Schritt tatsächlich erstmal zu hören, was wird gemacht. Und dann gibt es aber auch einzelne Arbeitsgruppen. Also wo man sagt, hier gibt es Themen, die vielleicht in der großen Runde, also mitunter sind das bis zu 30 Leute, die da zusammensitzen, nicht bearbeitet, sondern wo man dann, sag mal, in kleiner Runde darüber spricht. Eins ist die soziale Stadt, also der Erfurter Südosten ist seit, weiß nicht, einem Jahr im Programmgebiet Soziale Stadt. Dort einfach mal sich austauscht und informiert, Ideen spinnt. Und dann war eins, auf was wir bestimmt gleich zu sprechen kommen, nochmal so der Tag der Vielfalt, den wir etabliert haben dieses Jahr, wo die Idee besteht, das auch im nächsten Jahr wieder fortzuführen.
Genau, Tag der Vielfalt ist ein gutes Stichwort. Vor uns, Herr Plack hat auch schon ein bisschen was davon erzählt und hatte gesagt, also dass zum Beispiel der Tag der Vielfalt das Ende des Prozesses, des Denkprozesses, der vorher gelaufen ist. Ich glaube nicht, dass es das Ende, ich hoffe zumindest nicht, dass es das Ende dieses Denkprozesses ist. Ich glaube, dass der Prozess, und so bekomme ich es auch mit, geht immer weiter. Aber es ist ein Ergebnis, ein Zwischenergebnis, wo man einfach auch, glaube ich, auch mal Öffentlichkeit erzeugt hat. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen was erzählen, wie es tatsächlich wirklich auch entstanden ist und was passiert ist, so kurz mal zusammengefasst.
Also ich meine, der erste Impuls, dass die Volksgemeinschaft einfach an dem Tag ein Familienfest für deutsche Familien geplant hat. Mhm. Auch im Erfurter Süden und Osten es rechte Tendenzen gibt. Und dass wir uns als Stadtteilkonferenz überlegt haben, was können wir für also für ein Zeichen dagegen setzen? Also wie können wir die Demokratie stärken? Es gibt auch eine AG, die das zum Thema hat, also Demokratie stärken. Und da war dann die Idee des Tages der Vielfalt geboren, also weniger dagegen, sondern zu zeigen, wie bunt dieser Stadtteil ist und wie viele Aktionen es gibt. Also ein Tag, wo an verschiedensten Stellen Aktionen durchgeführt werden. Also es gab ein Bürgerfest im Stadtteilgarten, im Bürgergarten oder auch bei uns einen Tag der offenen Tür. Hier am Container liefen verschiedene Aktionen. Also jeder hat sich eingebracht, so mit seinen Ressourcen und ja, das ist tatsächlich der Anfang. Es gibt weitere Ideen, einfach auch weiter die Demokratie zu stärken hier und auch ein positives Bild aus diesem Stadtteil zu senden.
Genau, weil der Stadtteil ist vielfältig. Wir sehen das hier immer wieder, wenn wir auch Veranstaltungen am Container machen und uns eben durch den Stadtteil bewegen. Wir haben an dem Tag der Vielfalt selber hier am Container auch eine Live-Sendung gemacht mit verschiedensten Gästen, unter anderem Jana Schmidt vom lokalen Aktionsplan, mit Steffen Preger als ein Vertreter der Stadtteilkonferenz, ja schon, des Stadtteilzentrums am Herrenberg und oder auch Carsten Schneider, Bundestagsabgeordneter, der hier auch im Stadtteil aufgewachsen ist. Wir hören mal einen Ausschnitt davon oder eine Zusammenfassung, worüber da eigentlich gesprochen wurde.
Also man kann jetzt nicht wirklich sagen, dass im Südosten gar kein zivilgesellschaftliches Engagement da ist. Das stimmt so nicht. Es sind halt in Anführungsstrichen halt immer wieder nur die gleichen, die was tun. Und das ist halt ein bisschen das Problem. Dass es sehr schwer ist, neue Leute zu akquirieren, dazu zu gewinnen. Wir haben hier vermehrte Armut. Wir haben hier vermehrt Menschen, die einfach sich auf ihre Existenz konzentrieren müssen. Erstmal muss man sich um seine Grundbedürfnisse kümmern. Wenn das läuft, kann ich mich dann um meine Hobbys kümmern und wenn ich dann noch Zeit habe, engagiere ich mich vielleicht irgendwo ehrenamtlich. Und leben halt ganz viele Menschen hier, die einfach mal sich darum kümmern, dass sie erstmal ihre Grundbedürfnisse stillen müssen und da hapert es dann einfach.
Mit dem Stadtteilzentrum am Herrenberg sehen wir ganz deutlich, dass einfach auch ein großer Mangel an zivilgesellschaftlichen Strukturen herrscht. Es gibt einfach nicht so viel Vereine, es gibt nicht so viel Engagement, es gibt nicht so viel, auf dem man sozusagen aufbauen kann. Wir haben da zwar soziale Infrastruktur, aber die ist dünn gesiedelt eigentlich für die Größe dieses Quartiers. Ich sage mal jetzt Jugendclubs oder so, klar, jeder Stadtteil hat einen Jugendclub. Aber das reicht, das haben wir gesehen, das haben wir sozusagen auch in der Nutzerschaft gesehen, das reicht eigentlich nicht für alle aus.
Ich stimme Ihnen zu, das Erste ist erstmal die Existenz und die Armutsquote ist hier viel höher als in der Altstadt oder im Süden, vollkommen klar. Es ist aber auch nicht so, dass es hier die Bronx ist, ne? Also das ist ja totaler Quatsch. Ich bin hier gegenüber ja aufgewachsen in Herrenberg und nicht am Drosselberg, aber das sah früher anders aus, schlechter. Wir haben uns sehr bemüht, auch als Stadt die Spielplätze ordentlich zu machen, auch die Schulen dann zu sanieren. Es ist ja kein Banlieue. Ne? Manchmal liest die Zeit oder so und dann liest man Erfurt und dann einen Artikel darüber und denkt, ne, was habt ihr für eine Vorstellung? Fliegt ihr mal rein, habt eure Prenzlauer Berg-Vorstellung von wie ist das da im Osten und das wird dann auch geschrieben. Da gibt es wenig, die dagegen schreiben. Ja? Und das prägt das dann.
Was ich sagen kann, ist, dass wir sehr oft auf Menschen gestoßen sind, die sich so ein Stück weit auch angewöhnt haben, nach 25 Jahren sozialer Infrastruktur, die sich um alles gekümmert hat, sich auch schwer damit zu tun, sich sozusagen auch selber für den Stadtteil zu engagieren, selber sozusagen in eine Verantwortung zu treten. Das ist halt sozusagen aus der Nachwendezeit so gekommen, dass sich dann eben auch Wohnungsbaugesellschaften und dergleichen mehr um alles gekümmert haben. Ich finde, da brauchen wir eine andere Idee.
Ich weiß es jetzt auch aus direkten Gesprächen mit Anwohnerinnen, die eben in der Tungerstraße oder auch in der Stielerstraße wohnen, dass da wirklich tatsächlich Angsträume schon da sind und eben so ein ja, fröhliches Feierabendbier im Carré halt nicht mehr stattfindet, weil eben dann dort Rechtsextremisten schon sitzen. Ganz offenkundig.
Wir finden immer wieder, wenn die Schaukästen von uns aufbrechen, Nazi-Symbole auf unseren Materialien. Wir haben häufig Probleme mittlerweile mit jungen Leuten, die dort ein- und ausgehen und dann die Diskussion oder teilweise auch die Auseinandersetzung bei uns suchen. Aber es ist jetzt noch nicht so gewesen, dass die quasi fackelschwingend vor unseren Türen aufgelaufen sind.
Es gibt Stadträte, Stadträtinnen, die haben selbstverständlich ein Problembewusstsein, ja, dass wir ein Neonazi-Problem in der Stadt haben. Es gibt aber auch diverse Stadträte und Stadträtinnen, die haben das nicht.
Also als diese ganze Geschichte mit dieser Studie losging, da kam ja reflexhaft auch aus der städtischen Politik, ja, aber wir haben doch das SEZ dafür renoviert, dass es die Nazis nicht mehr gibt. Entschuldigung, aber das geht so nicht. Man kann nicht gegen rechts bauen. Und auch sozusagen der nächste Reflex, da müssen wir das irgendwie zumachen, was sie da machen. Das ist doch nur ein Verdrängungsmoment, was da passiert. Ne? Also wir müssen aufhören, auch nur an den Symptomen zu arbeiten.
Deswegen finde ich die Idee mit dem Quartiersmanagement sehr gut. Halt da sehr viel von, ist relativ wenig Geld, was man einsetzen muss, und dann hat man aber einen Nukleus aus dem Haus, das dann wächst.
Wir müssen Begegnungsräume schaffen. Wir müssen einfach dafür sorgen, dass quasi auch da die Angst vor dem Unbekannten, die Angst vor dem Fremden so ein bisschen weggeht, um ein bisschen sozusagen auch präventiv wirken zu können. Da muss man wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen mehr auch in Schulen machen, also in solchen Räumen, in denen Struktur quasi als erstes steht und danach sozusagen die Hintergründe der Menschen eine Rolle spielen. Da muss man vielleicht auch ein bisschen mehr Projektarbeit machen.
Heterogene Begegnung ist das A und O, also als Lösungsansatz letzten Endes, weil nur im persönlichen Kontakt kann ich dann tatsächlich so Vorurteile abbauen oder Hemmnisse oder Ängste sogar.
Ohne das zu verniedlichen, aber musst du wirklich aufpassen, dass wir die Situation, die sich am Herrenberg ergeben hat, dass man das auch nicht überinterpretiert und es nur auf den Herrenberg bezieht. Diese Form der Stigmatisierung führt sonst nochmal innerhalb der Stadt, nämlich zu einer Abwehrbewegung. Das sind doch alles nur die Nazis da drüben, da gehe ich nicht hin. Da, glaube ich, ist es Fingerspitzengefühl auch gefragt.
Genau, und da war die Rede von den Stadträten oder vom Problembewusstsein der Stadträte, und just haben wir einen Stadtratmitglied hier sitzen. Hallo, André Pleschmidt. Sie sind an, man hört sie. Vertreter sozusagen oder Stadtratsmitglied für die Fraktion Die Linke im Stadtrat und hat seinen Wahlkreis hier im Südosten. Ja, wie sieht es denn aus mit dem Problembewusstsein der Stadträte für die genannte und lang besprochene Problematik?
Ja, man könnte hier sofort ein Wenn und Aber sagen. Mhm. Das Problembewusstsein von Stadträten ist grundsätzlich natürlich vorhanden. Das unterstelle ich jedem, der dort seine Freizeit sozusagen opfert, um stundenweise und tageweise sich eben für die Politik dieser Stadt einzusetzen. Erst heute, ja, um 17 Uhr geht's los, ist wieder Stadtrat. Also das ist grundsätzlich da. Aber ich will da durchaus zwei Erscheinungen deutlich machen. Die einen, die sich besonders auf ihre Stadtteile, wo sie wohnen, konzentrieren, nach dem Motto, also für mich, das ist jetzt nur exemplarisch gesagt, für mich ist der Herrenberg wichtig oder für mich ist Hochheim wichtig oder für mich ist der Johannesplatz wichtig. Ja, das wäre ein klein bisschen eng gedacht, das gehört dazu, Lokalkolorit gehört dazu, aber ich glaube, es ist eben auch wichtig, dass man sozusagen über seinen Lokalteller hinausgucken kann, über seine Ortsteilgrenze hinausgucken kann, und das funktioniert gerade hier im Südosten, wo wir sind, finde ich ganz gut, ja, weil sie sind sich ähnlich, egal ob der Herrenberg, der Wiesenhügel, Melchendorf, sie haben alle die gleichen Probleme, haben alle die gleichen Vorteile, der eine mehr, der andere weniger, das sehe ich so als Schwerpunkt da, was das Problembewusstsein angeht.
Und wir haben vor uns auch schon immer mal über aktive Möglichkeiten, also der Beteiligung zum einen, aber auch was vielleicht noch geschaffen werden müsste oder wo man vielleicht noch aktiver sein müsste. Hier war zum Beispiel gerade im Gespräch nochmal die Rede von einem Quartiersmanagement, dass das vielleicht eine Möglichkeit wäre. Was würden Sie denn sehen? Wo gibt es denn vielleicht da wirklich noch Bedarfe, wo man nochmal nachregulieren oder wie auch immer was tun sollte?
Ja, was man eben ja sehr positiv eben angesprochen hat, ist die Stadtteilkonferenz. Das ist eine Struktur, die mit sehr großem Enthusiasmus, aber eben auch mit hauptamtlichen Leuten da ist, die aber eben einen sehr guten Rahmen bildet. Und jetzt geht es manchmal darum, dass man zwischen diesem Rahmen und dem Engagement verschiedener Art hier in diesen Stadtteilen eine Verbindung herstellt. Und da ist der Quartiersmanager ausdrücklich eine besondere Form, und hier im Stadtrat oder wir im Stadtrat, nicht nur die Linken, da sage ich auch bewusst eben fraktionsübergreifend, haben hier gesagt, ja, hier wollen wir etwas tun, und ja, ich will nicht nur als Versprechen, sondern ich glaube schon, dass zeitnah 2018 hier ein Quartiersmanager im Südosten sein wird. Und das ist dann ein ganz konkretes Angebot, um Ehrenamtliche noch mehr, noch besser ja, einzubeziehen. Und der erste Punkt ist dabei eben, eine Anlaufstelle zu schaffen, eine ständige Anlaufstelle. Und das ist ganz gut. Da ist die Stadtteilkonferenz manchmal eben ein wenig in Anführungszeichen anonym.
Ja, das da geht's, spielen wir den Ball gleich mal wieder zurück zu Kathi. Da geht's vielleicht auch genau die Frage auch gut hin, wo gibt's denn vielleicht tatsächlich noch so auch in der Arbeit in der Stadtteilkonferenz, wo gibt's da vielleicht noch Sachen, die man verbessern könnte oder Bedürfnisse, die die Stadtteilkonferenz vielleicht sogar hat in den Stadtteil hinaus oder an die Entscheidungsträger oder auch ähnliches, wo man da ja stärker vielleicht zusammenarbeiten oder anders andere Sachen machen müsste.
Das ist jetzt eine sehr, sehr spannende Frage. Gut, also ich sag mal, der Anfang ist ein guter. Also das verschiedene, also wenn 30 Leute zusammenkommen und zusammenzuarbeiten, dann ist das super. Dass es darüber hinausgeht, dass man sagt, im ersten Schritt informiert man sich über das, was jeder plant und vorhat. Der zweite Schritt, glaube ich, ist dieses Jahr oder auch die anderen Jahre. Ich meine, ich würde mich immer noch als neuer Hase in dieser neuer, ob es neuer Hase gibt, also als neu in dieser Stadtteilkonferenz, weil die gibt es ja schon meines Wissens 20 Jahre. Also das kann ja nicht schlecht sein, wenn sowas so lange besteht. Jetzt, glaube ich, gab es mal so einen Umbruch, viele neue, auch neue Hasen dabei. Und jetzt ist so die Frage, auch vielleicht, welche Dinge ja, können auch wieder neu passieren innerhalb so einer Konferenz. Und zu sagen, ja, gemeinsam Dinge zu schaffen und auch vielleicht mal Neues auszuprobieren. Ein Thema, was ihr genannt habt und was auch das Thema Bürgerbeteiligung. Also wie können wir die Bürger noch stärker die Ideen in die Aktionen einbeziehen, das wäre auf jeden Fall ein Thema, was man noch weiter voranbringen kann.
Was ja wahrscheinlich so ein bisschen einhergeht, auch mit, was Sie gerade, Herr Blech, mit gesagt haben, manchmal nicht so sichtbar, was sicherlich auch was damit zu tun hat, genau, wie öffentlich oder wie sichtbar ist eigentlich die Stadtteilkonferenz und wie sehr wird sie als ein Gremium von den Bürgern wahrgenommen, da Anliegen auch hinzubringen? Oder ist es vielleicht gar nicht so gewollt? Und die Ortsteilbürgermeister sind ja eigentlich die, wo Bürger ihre Bedarfe hinwenden können.
Ja und nein. Also die Stadtteilkonferenz ist eine funktionierende Struktur. Ja, sie bietet an und sie ist auch öffentlich. Und sie bietet öffentliche Diskussionsforen an über Möglichkeiten der Beteiligung. Ob es Veranstaltungen sind, ja, ob es gegebenenfalls Initiativen sind, Vereinsprojekte. Also da ist die Stadtteilkonferenz hilfreich dabei. Sie ist aber eben keiner, der hier rumläuft und sagt, Leute, hier wir sind's und wir treffen uns dort und dort. Sondern sie ist eben eine immer wieder im Hintergrund tätige Struktur. Mhm. Und jetzt geht es darum, über verschiedene Multiplikatoren, das immer wieder an der Stelle, Ortsteilbürgermeister, Ortsteilräte, Quartiersmanager, ja, Vereinsstrukturen, ich ziehe ausdrücklich die Kirche mit ein, dass man solche sozialen Punkte anläuft und dann sagt, so, ich bin da, ich habe eine Idee. Und dann weiß diese im Hintergrund tätige Struktur, wie das am günstigsten zum gegenwärtigen Zeitpunkt umzusetzen ist. Und die Erfahrung, die wir hier in Südosten haben, das sind die Veranstaltungen, die immer wieder gern angenommen werden, ob das das Herbstfest ist, ja, die Autorallye, die Oldtimer dabei sind und wie auch, also sind viele Angebote, die nehmen die Bürger, das meine ich gar nicht kritisch, die nehmen sie passiv sehr gerne wahr, mhm. Aber es gibt eben Sachen, die manchmal Momentaufnahmen sind, ich erinnere mich früher an die Ortsteilrallye, die gemacht worden sind, wo in Ferienzeiten Kinder und Jugendliche angesprochen worden sind, ihren Ortsteil besser kennenzulernen über eine Art Rallye, über Stationen, ja, da gab es Leute, die das gemacht haben, ja, das ist wieder ein bisschen eingeschlafen, das nächste Mal ist es wieder da, ja, und das sind so diese Vielfalt, ich möchte es gar nicht so hundertprozentig durchgestylt haben, weil das lähmt auch wieder Initiative. Man soll die Eigeninitiative fördern und dazu sind Strukturen da und das ist gut so.
Und ich finde auch wichtig, Sachen einfach mal auszuprobieren und mal zu versuchen und durchaus auch mal zu sagen, ja, hätte besser laufen können und daraus Sachen weiterzuentwickeln. Also ist durchaus auch erwünscht. Also Scheitern ist durchaus im Rahmen des Möglichen.
Scheitern erwünscht oder scheitern möglich, sagen wir es so.
Ja, einfach. Also wie gesagt, einfach mal auszuprobieren ohne und mal neue Angst Formate zu entwickeln.
Und das habt ihr ja dieses Jahr im Endeffekt auch schon mal probiert, indem ihr die öffentliche Stadtteilkonferenz eher als ein Sommerfest gemacht habt. Vielleicht kannst du da irgendwie nochmal kurz was erzählen, was da passiert ist und ob das gut gelaufen ist oder ob es gescheitert ist und ihr deswegen nächstes Jahr ist doch wieder anders.
Scheitern ist immer so ein blödes, so ein negatives Wort. Ja,
aber ich finde Scheitern irgendwie auch sexy.
Positives irgendwie. Scheitern.
Ja, ja, ja.
Genau, dieses Mal die öffentliche Stadtteilkonferenz als Sommerfest, einfach auch mal als Chance für die, also wir haben es ja jetzt schon mehrfach gesagt, die Stadtteilkonferenz ist vorrangig ein hauptamtliches Gremium, also die Leute kommen alle 6 bis 8 Wochen zusammen, früh um 10, also was, wo Ehrenamt häufig keine Zeit hat und wir arbeiten in 2 Stunden bestimmte Themen ab. Da bleibt manchmal wenig Zeit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Die Idee einfach den Container nutzen, also wir waren ja hier, konnten ja hier die Wiese vom Container nutzen und hier ein gemeinsames Sommerfest zu veranstalten, wo die einzelnen Akteure sich eingebracht haben. Und wir haben es noch nicht ausgewertet zumindest. Morgen ist nochmal die nächste Stadtteilkonferenz und da werden wir schauen, ob das ein Format ist, wo sich Leute vorstellen können, das fürs nächste Mal weiterzuentwickeln. Hier würde ich sagen, ist es nicht, also jetzt meine ganz persönliche Meinung, ich finde, es ist nicht gescheitert und ist auch für, sage ich mal, die Bürgerinnen und Bürger des Stadtteils eine gute Möglichkeit, auf einen Fleck mal die verschiedensten Akteure des Stadtteils zu sehen und dort Themen zu bearbeiten.
Ja, ich würde gerne nochmal das Wort Scheitern aufgreifen. Ja, das ist wirklich in dem Moment kein konstruktives, sondern eher vielleicht ein destruktives Wort. Aber hier geht es wirklich nicht, will ich ausdrücklich anknüpfen, nicht ums Scheitern, sondern es geht um Angebote. Ja, und Angebote können angenommen werden und Angebote können nicht angenommen werden. Angebote können zeitlich befristet sein, ja, können beim nächsten Mal, weil ich mach's mal ganz simpel, das Wetter nicht da ist, ja, dann kann ich keine Sonnenparty geben. Ne? Da muss ich mir beim Regen etwas anderes einfallen lassen. Und so wichtig, ich glaube, unverzichtbar die Stadtteilkonferenz im Südosten ist, will ich auch mal ein anderes Wort durchaus bringen, sie ist keine Eventagentur. Das ist sie nicht, ja, also ausdrücklich nicht, sondern sie ist eben ein Angebot, wo Menschen sich zeigen können, wo Leute Informationen abholen können, wo Leute mitmachen können, ihre eigenen Ideen einbringen und das finde ich das gerade das Hervorragende dabei und umso wichtiger sage ich, dass sie es gibt und auch weiterhin geben wird und wir werden alles dazu tun, die im Umfeld dastehen, es mitzumachen.
Das klingt doch sehr positiv und wir freuen uns auch im kommenden Jahr vor allen Dingen, sich da weiter zu engagieren. Was jetzt vielleicht noch gar nicht gesagt wurde und wo wir uns auch mit einbringen wollen, ist, soll ja das Leitbild auch, was die Stadtteilkonferenz hat, etwas weiterentwickelt oder erneuert, wie auch immer, werden und da sind wir sozusagen...
Da bleiben wir dran.
Genau, gerne dabei.
Und wir berichten immer weiter von vor Ort. Also es ist ja tatsächlich nicht so, dass wir gehen. Wir werden natürlich gerade, was Neues aus der Stadtteilkonferenz kommt, auch im Radio weiterverarbeiten.
Genau, aber bevor ich euch verabschiede, auch an euch, wie alle Gäste sozusagen eine Schlüsselfrage von uns bekommen haben, nämlich folgende. Ihr stellt euch vor, ihr habt einen Tag den Schlüssel zum Container. Was würdet ihr machen? Ich gebe mal Kathi das Wort, die durfte sich nämlich schon drauf vorbereiten, die hat es schon gehört, Herr Blechschmidt, kann noch kurz überlegen. Genau, was würdest du machen?
Also die Frage habe ich ja schon mehrfach gestellt bekommen.
Das stimmt. Und ja, das machen wir sammeln nämlich.
Ich habe auch schon gesagt, dass ich also ganz dolle kreativ, als ich das erste Mal gehört habe, da kannte ich den Container nicht. Da stand der, glaube ich, noch nicht mal hier. Und da hatte ich also überhaupt keine Vorstellung davon, was der Container ist. Jetzt habe ich die Vorstellung, was würde ich machen, was ich nicht sonst auch machen könnte. Also wenn ich sage, ich nutze das Radio, um alle meine Dinge loszuwerden, dann denke ich
Dinge willst du denn loswerden? Ja,
das müsste ich mir überlegen. Wahrscheinlich würde ich hier tatsächlich das machen, was ihr die ganze Zeit hier macht. Tolles Radio und Menschen dazu ermutigen, mitzumachen. Also ich würde wahrscheinlich euch nachahmen.
Naja, das ist der Vorteil, warum wir auch diese Frage stellen, ist ja, ihr kommt ja immer aus bestimmten Kontexten und habt nochmal einen ganz engeren oder anderen Bezug zu verschiedenen Bürgern hier im Stadtteil, den wir vielleicht gar nicht so haben. Und da zieht natürlich auch immer so ein bisschen unsere Frage hin, wenn ihr da sozusagen mit den Menschen oder so, vielleicht kann man da einfach in so einem Raum, der ein bisschen anders ist, als wo man sich sonst bewegt, da was Schönes machen.
Das ist nochmal ein guter Impuls, weil da habe ich tatsächlich drüber nachgedacht. Also ich arbeite ja viel mit SeniorInnen und bis jetzt ist es mir noch nicht gelungen, hier mal so eine Seniorengruppe mitzubringen. Also die sind immer so Thema Radio und das habe ich mir schon mal so, ich habe ja so einen elendlangen Ideenzettel und das ist tatsächlich, also auch Senioren dazu bewegen, Radio zu machen und einfach mal mit hier vor Ort zu kommen und sich das anzugucken und vielleicht so ein bisschen die Scheu vor diesem Medium zu verlieren. Vielleicht auch Seniorenthemen präsenter zu machen, aber ich will gar nicht so ganz viel versprechen, weil das klingt alles wahrscheinlich wahnsinnig toll und wer die tollen Ideen hat, der muss dann auch ganz viel machen.
Das stimmt nicht, aber du bist herzlich eingeladen, das natürlich zu machen und wir haben ja auch eine tolle Seniorenredaktion, die auch hier oben schon Sendung gemacht hat. Vielleicht ergibt sich ja die eine oder andere Kooperation. Vielen Dank, Kathi. Herr Pleschmidt, was würden Sie machen, wenn Sie...
Ja, jetzt ganz überraschenderweise sollte ich den Schlüssel für diesen Container bekommen. Das Erste, was ich mache, ich gehe rein, schließe zu und schlafe mich aus. Damit ich bei den zahlreichen Terminen und sonst wie auch, dass ich irgendwann mal ein bisschen einen Ruhepunkt bekommen kann. Aber Ruhepunkte sind ja eben auch Ausgangspunkte von neuen Ideen und Quellen. Ja, also ich würde, nachdem ich dann mich intensiv 24 Stunden ausgeschlafen habe, würde ich dann eben...
Ist der Tag vorbei.
Dann ist der eine Tag... Ach so, ich muss ihm nach einem Tag wieder abgeben. Dann würde ich 23 Stunden schlafen und eine Stunde intensiv mich sozusagen der Frage bei Kindern, das finde ich immer so interessant, die sind dann, wenn sie auf Technik zugehen, völlig hemmungslos und offen und ehrlich. Das finde ich immer so attraktiv und schön. Und mit Blick auf die Medienpädagogik und Medienkompetenz würde ich da irgendwo versuchen, eine gute, eine interessante, eine lustige, eine vielleicht auch ein bisschen verrückte und wahnsinnige Sendung für euch. Und wenn es dann eben nur noch eine Stunde ist von meinen 24 Stunden, versuchen zu organisieren.
Gute Nachricht, bitte organisieren, da freuen wir uns. Schlechte Nachricht, der Container geht nicht von innen abzuschließen.